Hallo Raider Nation, hier ist euer erster Loco mit 18 Folge vom Loco Football Podcast und ich kann euch heute nur von einem berichten, von dem epischen, grandiosen, irren, befreienden, schmerzlindernden Spiel der Raiders am letzten Wochenende gegen die Los Angeles Chargers. Ja, in einem 35-32 Thriller gewinnen die Raiders hier gegen ihren Division-Rivalen in der Overtime. Und ich sage euch, in meiner 21-jährigen Geschichte als Raiders-Fan habe ich selten oder ich glaube noch nie so ein heftiges Spiel mit so einem kranken Outcome gesehen. Und wir stellen uns natürlich dann die Meta-Fragen. Wir werden heute hier nicht alles bis ins kleinste Detail durchgehen. Ich habe auf Twitter gefragt, habe euch abstimmen lassen, wollt ihr meine Stimme diese Woche zweimal hören mit jeweils einer kurzen Folge am Mittwoch und am Freitag oder reicht euch eine längere Freitagsfolge? Und ich habe abgestimmt und ihr könnt von meinem Enthusiasmus profitieren. Ich werde euch zweimal um die Ohren fetzen hier diese Woche und heute am Mittwochabend geht's jetzt eben los hier. Wir schauen uns eben diese Review an zu diesem irren Match, stellen uns diese Meta-Fragen, beispielsweise, was ging da eigentlich ab mit Brandon Staley? Ist er wirklich das Football-Mind, von dem alle geschwärmt haben? Stichwort Fourth Downs. Ja, und wir beleuchten natürlich unsere eigene Leistung viel mehr, denn die Jungs haben es verdient da draußen. Wir beleuchten diese irre Leistung unserer Defense und auch der Offense und wir ziehen drei Lehren für die nähere bzw. fernere Zukunft. Es geht um die Personalien Derek Carr, Mike Mayock und Rich Bisaccia. Ja, und ehe ihr am Freitag dann in den News, Umfragen und eben der Preview zum Bengals-Spiel alles noch erfahren werdet, was noch die Woche überging, sollten wir uns hier in dieser Folge darauf konzentrieren, hier das zu genießen, was wir haben. Der Weg kann jetzt abrupt enden, er kann aber auch überraschend lange weitergehen. Es ist alles offen und ganz klar, nach dieser 10-7 Winning-Season von den Raiders und diesem irren Jahr, da traue ich den Jungs alles zu. Leute, was war los dieses Jahr? Inkognito raus, O-Line-Rebuild, Gruden-Skandal, Rich Bisaccia, Interimstrainer, Henry Rux, Damon Arnett, Spielverlegung in Cleveland, Quarterback-Gerüchte, Verletzungssorgen, Abraham mit einer Season-Ending-Injury, Waller mehrere Wochen draußen, dieser DUI-Skandal von Hobbs letzte Woche. Das haben wir alles überwunden und das zeigt hier, es steckt enorm viel Potenzial in diesem Roster. Ja, und das, was ich die ganzen letzten Wochen eben gesagt habe, scheint sich immer mehr zu bewahrheiten. Kleinere Änderungen könnten uns in die Zukunft, in eine glorreiche Zukunft führen. Ich persönlich glaube, wir haben dieses Jahr nichts mehr zu verlieren und ich bin jetzt schon glücklich, aber ich freue mich natürlich auf einen Mega-Ride und den solltet ihr zusammen mit mir genießen. Die Raiders haben einen Mega-Turnaround diese Saison gemacht und wir wollen jetzt auch hier beim Loco Football Podcast diese Saison noch gebührend abschließen mit euch da draußen. Leute, haut rein, genießt das Zeug. Ich liebe euch, euer SD Loco hier mit dem Loco Football Podcast 18. Chalkalaka Boom! Ja! Ja, meine liebe Community da draußen, das ist ja immer sehr intensiv hier, meine Einleitungen. Ne? Genau, jetzt hier nochmal herzlich willkommen euch allen da draußen zur 18. Folge jetzt mittlerweile hier bei mir. Leute, ich fasse es einfach immer noch nicht. Ich habe seit Montagnacht nichts anderes mehr im Kopf. Die Raiders gewinnen hier ihr letztes entscheidendes Spiel quasi um die Playoffs, ihr Do-or-Die-Spiel sozusagen, gewinnen sie mit 35-32 und ziehen damit nach 6 Jahren, zuletzt eben 2016, wieder in die Playoffs ein. Ja, es ist das erste Jahr jetzt, in dem Derek Carr auch dann spielen wird. Er war ja damals schon im Roster bei den Raiders, musste dann aber verletzungsbedingt weichen und wir haben dann damals, ich glaube mit Mike Glennon oder wer das auch immer war, haben wir dann eben dieses Playoff-Spiel gespielt, damals glaube ich gegen die Texans, ich bin mir jetzt auch gerade nicht mehr so sicher, aber da haben wir dann eben verloren damals und von daher so, es fühlt sich eigentlich so an, als wären die Raiders die letzten 20 Jahre nicht in den Playoffs gewesen und sie sind ja jetzt auch eben nur das zweite Mal eben in den letzten 20 Jahren in die Playoffs eingezogen, nachdem sie im Super Bowl-Finale damals gegen die Tampa Bay Buccaneers 2001 war, das glaube ich eben verloren hatten. Ja, Leute, heute, es gibt so viel zu sagen hier zu diesem Spiel. Ich glaube, heute gibt es irgendwie keinen wirklichen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe jetzt einfach mal hier so ganz frei heraus irgendwie meine Gedanken mal so ein bisschen notiert und werde einfach mal so ein bisschen auch mit euch rekapitulieren, was ging mir in manchen Situationen durch den Kopf und natürlich so in der Nachbetrachtung irgendwie, was sind so die Fragen irgendwie, die hängen bleiben auf so einer, sage ich mal, jetzt Metaebene, ne? Und dann möchte ich so in einem zweiten Teil dann so ein paar Lehren aus diesem Spiel mitnehmen, die jetzt auch so für die nächsten Wochen gelten, so ein paar Zukunftsfragen irgendwie, die die Raiders betreffen, allen voran natürlich die Personalien, die jetzt irgendwie in letzter Zeit eher in großer Munde waren. Und viel mehr möchte ich jetzt eigentlich auch an diesem Mittwochabend hier eigentlich gar nicht mit euch machen. Ich sehe gerade auch, ich werde wahrscheinlich doch ein bisschen später die Folge online bringen, als ich es angekündigt habe. Wenn nicht, hört es einfach morgen nochmal. Ich werde es nochmal ein paar Mal rumschicken so und heute dauert es ja eh ein bisschen kürzer. Eben wie gesagt, am Freitag dann eben noch eine weitere Kurzfolge, in der ich dann so die Wochen-News eben abklappe und nochmal eben auf dieses Wildcard-Spiel gegen Cincinnati am Samstagabend um 22.30 Uhr hier deutscher Zeit nochmal eingehen werde. Genau, Leute, was ist hängen geblieben bei mir? Also ich muss immer wieder an diese Situation da in der Overtime zurückdenken. Ich bin ein sehr mitleidvoller Mensch teilweise. Und ich habe in der Situation, wo ich mich schon für die Raiders irgendwie gefreut habe, dass wir jetzt mit einem 32-32 wahrscheinlich vielleicht irgendwie, dass es, falls es so gemacht wird, irgendwie, dass da beide Teams dann eben eine Runde weiterkommen. Ja, und wir sind dann eben in der Mitte des Spielfelds. Es sind noch irgendwie 40 Sekunden zu spielen, keine Ahnung. Und Brandon Staley called eben diese Auszeit so. Und für mich war das eine ganz klare Ansage. Wir wollen euch besiegen. Ich weiß zwar nicht, was sich Staley da in dem Moment wirklich erwartet hat. Es wäre auch aus seiner Sicht irgendwie besser gewesen, einfach die Uhr runterlaufen zu lassen. Aber er attackiert hier die Raiders. Er hat die Raiders das ganze Spiel über mit einem sehr von Modern Analytics geprägten System irgendwie unter Druck setzen wollen. Aber er hat halt auch den Raiders in einigen Situationen dabei gezeigt, so ja, im Prinzip so, wir geben keinen Pfifferling auf eure Fähigkeiten. So. Und dann nimmt sich eben Josh Jacobs, der ein unglaubliches Spiel gemacht hat, von dem man eigentlich quasi sagen könnte, er, this man has won this game. Also ohne die Laufleistung von Josh Jacobs hätte einiges nicht funktioniert. Er nimmt sich dann eben den Ball und macht diesen wütenden Lauf, diesen so befreienden Lauf für die Raiders zum First Down. Und dann sind noch ein paar Sekunden zu spielen und man denkt sich so, ja okay, was machen die Raiders jetzt? Knien sie ab? Laufen sie es runter? Ja, und dann nehmen sie eben ihrerseits das Timeout mit 2 Sekunden vor Schluss und machen dann noch das Field Goal hier. Daniel Carlson mal wieder mit einem Overtime-Field-Goal mit auslaufender Uhr zum Sieg von den Raiders zum Playoff-Einzug. Und Leute, ich sag euch, das war so mega befreiend, so für die leidende Raiders-Seele. Aber es war auch irgendwie mega bezeichnend und das war das Geile an diesem Spiel, was ich irgendwie lieb. Dieses Hype-Team von LA, das ja irgendwie so für seine Modern Analytics, für sein ausgeprägtes System irgendwie, für die Innovativität irgendwie gelobt wurde. Es hat irgendwie diese Saison über genau das Gegenteil von den Raiders erfahren. Sie wurden nämlich immer berechenbarer und letztlich haben wir auf ein starkes Chargers-Team immer noch getroffen, aber wir waren so ein bisschen die Underdogs, die auch die ganze Saison von Querelen, Skandalen, Niederschlägen, Rückschlägen irgendwie begleitet wurden. Und irgendwie haben wir es geschafft, hier so als Underdogs eben mit so einem Smash-Mouth-Football-Stil, mit dem in die Bresche springen von allen Mannschaftsteilen, mit einem wirklich großen Herz und einer nie oder selten dagewesenen Leidenschaft eben auch diese Hardwork dann eben abzuleisten und auch quasi, wenn die Saison eigentlich schon gelaufen ist, dann nochmal zurückzukommen. Und da haben wir es dann eben auch irgendwie geschafft, so eine Oldschool-Football-Philosophie, eben dieses Smash-Mouth-Football, eben irgendwie auf so einen leidenschaftlichen Weg irgendwie der Herzen zu bringen. Also die Raiders waren jetzt diese Saison nicht, oder über weite Teile der Saison eben nicht das Team irgendwie, das um die Playoffs wirklich mitgespielt hat. Also gerade eben zur Saisonmitte und nach dem Rauswurf von Gruden, da hat sich die Welt einmal um 180 Grad gedreht und die Spieler haben es dann eben quasi mit ihrem Team-Spirit, trotz vielleicht hier und da mal technischer Nachteile oder vielleicht auch ein bisschen weniger Football-Knowledge eben von den noch dagewesenen Leuten, die es dann da eben geschafft haben, eben wieder nochmal von diesen 180 Grad Turnaround, nochmal einen 180 Grad Turnaround zu machen und letztlich sich wieder genau auf der Spur befinden, wo sie eben zum Saisonanfang standen. Ja, und da muss ich dann eindeutig sagen, so dieses Raiders-Team da gegen die Chargers, das war ein Team der Herzen. Und ganz klar, wenn man dann so wenig Respekt entgegengebracht bekommt, ich meine, was war das für ein Spielzug an der eigenen Chargers 18-Yard-Line, diese Fourth and Long, und Brandon Staley spielt den einfach so ohne Respekt aus, denkt sich so, ja, die Raiders Offense, die kann eh nix. Hat zwar dann leider auch nur für 3 Punkte gereicht, aber das war natürlich so eine Einleitung und das waren wichtige 3 Punkte. Das waren am Ende die 3 Punkte, die den Ausschlag gegeben haben, wenn man es so sieht. Dann diese ganzen Querelen da im Vorfeld. Joey Bosa. Hier da frage ich mich so, waren die Chargers vielleicht am Ende irgendwie zu arrogant? Diese Sticheleien nach dem letzten Spiel hier gegen Derek Carr. Ich sage da nur 3:0 Super Bowl. Super Bowl Wins. Raiders dreimal, Chargers keinmal. Also calm down ein bisschen da auf der Seite des Balls. Ja, San Diego ist immer noch kleiner. Auch wenn ihr jetzt denkt, ihr wohnt in L.A., aber das heftigere Team, das sind auf jeden Fall gerade die Rams in L.A. Anyway, es gab eben so viele Football-Stories an dem Tag. Da kann man jetzt das ganze Team durchgehen und genau das spricht eben dafür, dass eben diese Leistung eben nicht auf einzelnen Leuten nur geruht hat, sondern dass bei diesem letzten Spiel wirklich die geschlossene Raiders-Mannschaft eigentlich gesagt hat, hör zu, wir wollen in die Playoffs kommen und wir werden da jetzt heute nichts mehr anbrennen lassen. Auch wenn es eben zwischenzeitlich eng wurde. Aber wir gehen das einfach mal so durch. Derek Carr, mit Sicherheit nicht mit seinem besten Saisonspiel. 186 Yards. Immerhin 2 Touchdowns und keine Interception, sehr wichtig, aber hat zwar auch nur 20 von 36 Pässen angebracht, aber habt ihr gesehen, wie Carr gefightet hat, wie Carr dieses Spiel an sich gerissen hat? Die Raiders hier irgendwie mit fast 39 Minuten Ballbesitz zu 31. Also diese Langatmigkeit, auch wenn es eben hier und da mal noch hapert oder so, ne? Aber es gemessen an dem, was eigentlich Derek Carr fehlt, hat er hier das Spiel seines Lebens gemacht, hat quasi um den Franchise-Quarterback-Platz gebettelt. Ich habe euch da mal eine Statistik über Derek Carr. Und zwar ist das das sogenannte Quarterback Team Help Composite Score. Das wurde hier zwischen den Wochen 1 und 16, also zwischen dem ersten und 16. Spieltag eben erstellt. Und das ergibt am Ende einen Composite-Score von maximal 100. Die geringste Rate ist natürlich bei 0. Und da werden eben so verschiedene Faktoren wie beispielsweise Open Targets oder die Pass-Block-Win-Rate irgendwie bei der O-Line und so weiter, Quarterback-Runs, die unter Druck gestehen, solche verschiedenen Werte werden eben in diesen Composite-Score einbezogen. Und dann kann man damit errechnen, wie wenig Hilfe eigentlich die jeweiligen Quarterbacks von ihren Teamkollegen eigentlich hatten. Und da ist hier ganz interessant, Derek Carr an Position 27 der Liga mit einem Composite Score von 16,1. Wisst ihr, was das heißt? Derek Carr hatte die ganze Saison statistisch gesehen in den Analytics mit am wenigsten Hilfe von seinen Teamkollegen, den Receivern, der O-Line und war am häufigsten in Drucksituationen gezwungen, Runs abzubrechen, die Pocket zu verlassen, etc. etc. Beispielsweise hier, wenn wir da ganz oben mal nachschauen, Jalen Hurts führt diese Liste an, hat am meisten Hilfe. Das sieht man ganz eindeutig. Die Philadelphia Eagles haben dieses Jahr viel im generellen Team auf Hurts irgendwie zugeschnitten, um ihm da eben diesen Sprung irgendwie zu erleichtern. Zweiter Josh Allen, dritter Patrick Mahomes, vierter Kyler Murray, fünfter Tom Brady, sechster Mac Jones, siebter Aaron Rodgers. Also ihr seht hier überall, wo die nötige Tiefe im Team ist, da haben die Quarterbacks eben auch die Hilfe von diesen Stars. Und man sieht auch bei den Teams, die erfolgreich sind dieses Jahr, die aber auf wenige Rückschläge trafen diese Saison. Die haben dann natürlich ein höheres Rating. Und das sagt über Derek Carr aber ganz klar aus, dass er mit seiner krassen Leistung, mit seinen vielen erworfenen Yards, mit seinen Clutch-Games, mit seiner hohen Ability, Spiele eben in schwierigen Situationen noch zu gewinnen, dass er hier ganz klar bewiesen hat, dass er Gold wert ist. Und ich will jetzt nicht übertreiben, was die Zukunft irgendwie Derek Carrs anbelangt. Ich sage immer noch nicht, Derek Carr ist ein Top-5-Quarterback. Aber Derek Carr gehört ins obere Tier der NFL-Quarterbacks. Und das hat er dieses Jahr bewiesen. Und das hat er insbesondere bewiesen, weil die Raiders jetzt in den Playoffs stehen. Und das war das Ziel, das ausgesprochene Ziel vor der Saison. Und hätte da irgendjemand vor Saisonbeginn gesagt, die Raiders kommen in die Playoffs, aber jeder ist unzufrieden und so, und hätte dann noch irgendwie erzählt, von welchen Ausfällen, mit welchen Ausfällen sie zu tun hatten, da hätten die Leute gesagt, niemals schaffen die einen 10-7 Winning Record in diesen Konstellationen. Und ich sage mal, wenn wir diese Saisonmitte, diese Wochen nach Gruden, wenn wir die mal ausklammern, haben die Raiders am Anfang und am Ende einen überzeugenden Football gespielt. Derek Carr, meine Football-Story des Abends. Josh Jacobs, auch meine Football-Story des Abends. Wie viel Leidenschaft, wie viel Wille, wie viel Statement war in seinen Läufen, bei seinen 132 Yards und einem Touchdown, bei 26 Carries. Endlich! Endlich! Geben die Josh Jacobs die Carries. So viele Spiele mit unter 20 Carries, 15 Carries, mal hier 16 Carries, 50 Yards, 60 Yards, 35 Yards. Josh Jacobs, gib mir den Ball, hat er am Schluss gesagt, in dieser Overtime. Kam jetzt raus diese Woche. Josh Jacobs hat gesagt, I'm the finisher. Irgendwie sowas, sinngemäß. Ich habe jetzt gerade nicht mehr das genaue Zitat im Kopf. I'm the closer. Irgendwie sowas. Er schließt dieses Spiel ab. Gib mir den Ball. Ich erlaufe die nötigen Yards. Und er holt hier dieses First Down raus. Insgesamt eine ganz krasse Teamleistung in der Offense. In der Offense-Line hier. James. Zero Pressures. Perfect Game für unseren Center. Foster Moreau. Obwohl er wieder zurückgekehrt war. Foster Moreau mit diesem ersten langen Passspiel. Rennt und rennt und rennt irgendwie für, keine Ahnung, 40, 50 Yards. Edwards, ein paar wichtige First Downs, also Rückkehrer, war schon komplett vergessen fast schon. Jalen Richard, dieser irre Lauf beim 3rd and 23. Keiner entscheidet sich in so einer Situation für einen Lauf außer Greg Olsen. Er gibt hier Richard den Ball und er läuft fast zum First Down, dann wurde er dann beim nächsten Spielzug ausgespielt und drei Plays later macht eben Josh Jacobs diesen Touchdown. Lauter so Dinge in dem Spiel, so Faktoren, wenn die nicht gewesen wären, hätte es auch einen ganz anderen Spielverlauf geben können. Kommen wir zu unserer Defense. Absolute Nummer. Max Crosby. Ja, Yannick Ngakoue und Max Crosby. Yannick Ngakoue hat es angekündigt vor der Saison. Und Max Crosby hat es jetzt in einem starken Finish umgesetzt. Dieser Pass Rush ist Gold wert. Dieser Pass Rush ist Diamond. Max Crosby, Defensive Player of the Week. 2 Sacks, 11 Pressures. 101 Pressure diese Saison. Führt eine D-Line an, die hier absolut all over war. Ich sag euch mal was. Klar hat Justin Herbert hier für 383 Yards und 3 Touchdowns geworfen. Justin Herbert ist aber auch ein Genie. Er ist einer der Newcomer der letzten Jahre, einer, den man wirklich, bei dem man wirklich sagen kann, so eine, kann ein Franchise-Quarterback sein. Auf längere Zeit. Ein ganz großer. Dennoch, die letzten beiden Drives, sie sind nochmal rangekommen, ja, die Chargers. Sie haben nochmal ausgeglichen, haben das Spiel nochmal in die Verlängerung gebracht. Aber das konnte man den Raiders auch nicht anlassen. Diese Defense hat gehalten. Und diese Defense konnte halten, weil die D-Line all over the field war. Immer Pressure von vier Leuten vorne. Wir haben ganz selten einen Blitz drin gehabt. Hat man viel Zeit gehabt, eben diese Leute nach hinten zu ziehen. Hier und da mal Fakes eingebaut irgendwie. Hier und da mal auch mal einen fünften in die Box geschickt. Aber meistens dieses immer gleiche Bild. Eine vierer D-Line hat der sonst starken Offense-Line von den Chargers hier mega zugesetzt. Also diese letzten beiden Drives. Da war ja immer diese Konstellation, dass die Chargers erstmal drei Versuche ausspielen mussten, bis sie dann erstmal wieder irgendwie das First Down gemacht haben im vierten Versuch. Wie viele Fourth Downs gab es eigentlich in dem Spiel und wie viel konnten die Chargers verwerten? Die Defense war all over the field und da war genau dieses Ding eben wichtig, was wir ganz lange nicht gesehen hatten, dass die Leute, von denen eigentlich mehr erwartet wird oder auch mal Leute, die ein No-Name in Anführungsstrichen in diesem Team sind, dass die hervortreten. Und wir haben es gesehen hier, unsere Starspieler haben zugeschlagen hier. Casey Hayward, was für ein Spiel. Wir haben Leute, alte Recken hier, KJ Wright beispielsweise, Denzel Perryman, ganz solide Leistungen, mal wieder so. Darius Filon, dieser super Fourth-Down-Stop bei diesem Run durch die Mitte von Austin Ekeler. Wahnsinn! Jefferson in der D-Line. Hyperspiel. 8 Pressures. 18 Pressures in den letzten 3 Wochen. Der zweitbeste in der NFL hat gerade mal 14. Er ist also besser die letzten 3 Wochen als Aaron Donald beispielsweise. Unglaublich. Leute hier wie Leavitt oder Trufant. Sogar Tima hat mal ein Play gemacht. Hobbs. Man wusste nicht, spielt er. Wegen diesem Skandal da letzte Woche hier. War ja jetzt auch nicht so ein Skandal. Man hat gesehen, er hat wieder gespielt. Macht ein unglaubliches Spiel. Ist immer nah am Mann. Es hängt, die Raiders Secondary hing an den Fersen der Chargers. Rückkehrer, alle waren sie dabei. Hankins, Waller, wieder gespielt. Sogar Will Compton hat einen Snap gemacht. 383 Yards von Justin Herbert. 3 Touchdowns, 1 Interception. Super Spieler. Er sagte kurz vor Schluss, hat man in den Kameras Lippen lesen können, I've never wanted a draw so bad. Sie hätten sich's auch verdient gehabt, ganz klar. Und die Chargers haben mir ein bisschen leid getan am Anfang. Aber sie haben es mega verkackt und ich war froh, dass wir am Ende eben nicht die Zeit runterlaufen lassen haben und damit quasi gegen Kansas City auch noch in die Playoffs gekommen wären. Nein, wir wollten auf Sieg spielen und genau das war die Devise, die auch ein Al Davis, ein John Madden in dieser Nacht vertreten hätten. Just win, baby. Er hat nie gesagt, just tie, baby. Er hat immer gesagt, just win, baby. Und für diese Football-Philosophie wurden die Raiders belohnt. Und die Chargers haben es ihnen schwer gemacht. Ein Wosu hier. Joey Bosa auch. Die haben Schrecken verbreitet. Allen haben wir halbwegs contained irgendwie, ne? Trotzdem irgendwie diesen einen mega wichtigen First Down mal gemacht hier. Dann beinahe hätte uns Jared Cook, unser ehemaliger Spieler, hätte uns beinahe gekillt. Justin Ekeler, auch immer versucht, hier und da, haben wir auch ein bisschen hingekriegt, aber wir haben niemanden wirklich komplett dominieren lassen, aber wir haben alles ein bisschen unter Kontrolle gehabt, weil wir waren auch das deutlich diszipliniertere Team. Raiders, 4 Strafen für 38 Yards im ganzen Spiel. Eins der besseren Spiele quasi der Saison. Chargers, 10 Strafen für 108 Yards. Ja, das zum Thema Disziplin. Disziplin haben wir auch gezeigt bei den Special Teams. Daniel Ice Carlson. Jedes Spiel ist ein episches Spiel von ihm. Dieses Spiel der Raiders war auch episch und jetzt kommt eben Cincinnati am Samstag oder es geht nach Cincinnati. Und es sind noch so viele Fragen im Hinterkopf, aber es heißt jetzt einfach enjoy the ride, guys. Einfach alles genießen und sich eigentlich irgendwie jetzt auch irgendwie von der Niederlage nicht blenden lassen. Die Raiders haben ja super aufgehört diese Saison und ein glücklicheres Ende konnte diese Regular Season also auf keinen Fall nehmen. So. Puh, was haben wir noch gelernt? Erzähle ich euch gleich nach der kurzen Musikpause. Jo, kleine Musikpause hier und Gruß raus an meinen Kollega Jan Freak. Hier der Beat ist von ihm und ihr werdet in den nächsten Wochen immer mal wieder neue Musikuntermalungen hören von ihm. Und ich werde auch den nächsten neuen Intro-Song mit ihm rausbringen. Hört mal hier kurz in den Beat ein paar Sekunden, eine halbe Minute, eine Minute. Und dann geht's weiter mit den Lehren aus diesem Spiel. Genau, jetzt sind wir wieder zurück hier mit den Lehren aus diesem letzten Spiel hier gegen die Chargers. Ja, und ganz unabhängig davon, wie die Raiders jetzt am kommenden Wochenende gegen Cincinnati spielen werden. Es gibt auf jeden Fall Gutes zu vermelden, gefühlsmäßig für drei Personen und beziehungsweise drei Personalien rund um die Raiders. Und das sind quasi auch die Lehren, die ich jetzt gerne mit euch ansprechen würde. Lehre Nummer 1, ich sage ganz klar, Derek Carr wird der Franchise-Quarterback bei den Raiders bleiben. Ganz einfach, weil er hier jetzt mit diesem Just-Win-Baby eben für Erfolg gesorgt hat und eine Mannschaft zum Sieg geführt hat und in die Playoffs, von der man eigentlich teilweise während der Saison gedacht hat, sie wäre tot. Er hat dabei eben von ganz vielen Nachteilen eben mit ganz vielen Nachteilen zu kämpfen gehabt und hat quasi auch nie von einem vollen Kader und voller Unterstützung profitieren können. Und er hat es eben dennoch geschafft, hier die Raiders so weit kommen zu lassen, zum Saisonziel auch kommen zu lassen. Es war ja vor der Saison, wurde ja gesagt, hier, wenn wir nicht in die Playoffs kommen, dann muss alles neu evaluiert werden. Jetzt sind wir in den Playoffs und klar müssen viele Dinge neu evaluiert werden, aber ich glaube, mit dem letzten Spiel ist eben Derek Carrs Raiders Stock in Anführungsstrichen auch nochmal ganz krass gestiegen und ich glaube nicht, dass er hier die Raiders in Zukunft verlassen wird zur nächsten Saison hin. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, dass Derek Carr gehen wird von den Raiders ist, wenn er selber einen Trade erfragen würde, was ich allerdings als relativ unwahrscheinlich erachte, da er doch immer wieder betont hat, dass er seine Karriere auch gerne irgendwie bei den Raiders einmal beenden wollen würde. Ja, und ich glaube quasi, wenn man hier nicht mindestens zwei First-Rounder und einen Second-Rounder irgendwie offeriert, dann wird auch kein Team irgendwie an K rankommen und selbst dann glaube ich, dass Mark Davis vor allen Dingen und aber auch die Mannschaft selber ganz viel auf Derek K gibt. Und selbst wenn einige Leistungen eben nicht überzeugend waren, muss man doch den Großteil der Fehler der Saison bei anderen Leuten suchen. Und Derek Carr hat ja immer wieder bewiesen, dass er Herz hat und das braucht auf jeden Fall die Mannschaft. Und anscheinend, was man ihm ja auch häufig gesagt hat, dass er das nicht kann, hat Derek Carr gegen die Chargers bewiesen, dass er eben ein absoluter Klatschspieler ist und die Raiders eben in wichtigen Situationen anführen kann, selbst wenn er unter Druck vielleicht hier und da mal auch ein bisschen nachlässig ist. So, und daran anlehnend, die zweite Lehre, glaube ich, durch diesen Playoff-Einzug und die sich immer in den letzten Wochen mehrfach untermauern, Gerüchte eben, dass viele auch im Raiders-Building froh sind, dass John Gruden eben nicht mehr der Alleinherrscher in Anführungsstrichen der Raiders ist, glaube ich, dass die Personalie Mike Mayock sich eben auch sehr viel gefestigt hat. Also ich gebe euch zwei Predictions und quasi zwei Lehren der letzten Wochen und vor allem dieses letzten Spiels am letzten Wochenende. Derek Carr und Mike Mayock werden definitiv bei den Raiders bleiben. So wie ist es bei Rich Bisaccia. Rich Bisaccia hat jetzt irgendwie einen 7-5 Winning Record bei den Raiders, nachdem er eben zur Mitte der Saison eben dieses angeschlagene Team dann eben übernommen hatte nach dem Abgang von John Gruden. Und er ist der erste NFL-Interims-Coach, der eben zur Saisonmitte kommt und trotzdem noch die Playoffs machen kann. Also alle anderen Coaches konnten das Ruder da eben nicht rumreißen. Rich Bisaccia ist eben der Erste. Was denke ich von Rich Bisaccia? Ja, ich denke, für Rich Bisaccia wird auch das nächste Spiel wieder so ein Do-or-Die-Spiel werden. Ich glaube, seine Personalie ist noch nicht 100% gesichert. Dennoch hat man jetzt auch gehört, beispielsweise Jim Harbaugh, wo es auch noch die Gerüchte gibt, dass er zu den Raiders kommt, ist gerüchteweise vielleicht eher Chicago committed. Dann gab es auf jeden Fall hier und da mal krasse Trainerentlassungen. Auch diese Woche irgendwie Brian Flores bei den Dolphins beispielsweise rausgeflogen. Also das Trainerkarussell, das ist noch relativ breit. Andere Teams haben mittlerweile schon angefangen, Coaches zu interviewen. Da gibt es eine ganze große Liste. Also es gab mehrere Calls. Es gibt auch mehrere Leute, von die gerade auf Offensive Coordinator oder Defense Coordinator Positions sind, die eben eine erfolgreiche Zukunft als NFL-Headcoaches prognostiziert bekommen, und da gibt es eben eine ganze Reihe, aber da haben jetzt andere Teams, die jetzt auch eben in Trainernot geraten sind, haben jetzt da eben schon mal angefangen, von diesen Optionen Gebrauch zu machen und sich eben Trainer kontaktiert. Die Raiders haben das nicht gemacht, vielmehr haben sie erklärt, dass auch Rich Bisaccia sich definitiv um diesen Job bewerben kann, und da gibt es natürlich noch keine Insider-Infos oder keine zu offiziellen Aussagen, dennoch ist da immer wieder durchgeklungen quasi, man will auch Rich Bisaccia eben die Chance geben, quasi eventuell auch mit Konkurrenz eben dann um diesen Trainerjob zu fighten. Und was wäre für Rich Bisaccia denn noch erfolgreicher, als wenn er jetzt zum Beispiel nochmal ein oder vielleicht sogar noch zwei Runden eben mit den Raiders weiterkommen? So. Also das auf jeden Fall auch eine Lehre. Rich Bisaccias Stuhl wird von Spiel zu Spiel immer sicherer, beziehungsweise wird es nicht 100%ig klar sein jetzt im Moment, dass er nicht mehr Trainer von den Raiders sein wird. So, das hat er über viele Wochen eben geheißen, so ja, das macht man jetzt nochmal mit. Und zur nächsten Saison holt man sich dann einen anderen Mann. Jetzt natürlich auch die Stimmen da, die hier teilweise schon vom Coach of the Year in der NFL sprechen. Also das glaube ich persönlich nicht. Da gab es einfach noch zu viele Play-Calling-Problems. Aber Rich Bisaccia ist auch sehr, sehr beliebt in der Mannschaft. Und es würde mich nicht wundern, wenn einfach die drei Personalien, Carr, Mayock und Bisaccia, auch im nächsten Jahr bei den Raiders noch weiter aktiv sein werden. Ich glaube eben aber, wie gesagt, Rich Bisaccia hat dann noch die schlechtesten Karten, aber wer weiß. Genau, weitere Lehren aus diesem Spiel noch. Mehr Klatsch geht eigentlich nicht. Mehr Klatsch als die Raiders ist nicht möglich. Die Raiders sind absolutes Klatschteam hier. Der vierte Sieg in der Overtime dieses Jahr. Sie haben noch kein einziges Spiel in der Overtime verloren. Und in den letzten Spielen haben sie insgesamt einen Punkteunterschied von 12 Punkten erreicht. Das ist erstmals in der NFL-Historie, dass das ein Team über einen 4-Game-Streak quasi erreicht. Und dann haben sie eben diese Spiele ganz knapp gewonnen und haben quasi auch gezeigt, dass dieses Just Win Baby eigentlich zählt hier. Weitere Lehre: Don't underestimate the Raiders. Unterschätzt diese Jungs nicht. Ich sehe Verbesserungen in jedem Mannschaftsteil. Ich sehe, dass die Spieler deutlich mehr Willen zeigen, deutlich mehr Disziplin zeigen, dass auch im Playcalling, selbst wenn ich glaube, dass Greg Olsen jedes Mal, wenn er in die Endzone, in die Red Zone kommt, einen halben Herzinfarkt erleidet, weil er keine Möglichkeiten findet, in der Red Zone effektiv zu scoren. Dennoch, man muss wissen, die Raiders haben teilweise auf ein Fünftel, manchmal sogar auf ein Viertel des Teams eben verzichten müssen. Da standen große Teile der Mannschaft nicht zur Verfügung. Wichtige Leute wie Waller waren draußen und so weiter. Aber ich habe dennoch gerade in diesen Kritik anfälligen Units, beispielsweise in der Offense Line, deutlich Verbesserungen gesehen. Nicht nur James hat ein gutes Spiel gemacht, auch Leatherwood hat ein gutes Spiel gemacht, hat einen Pressure bei 80 Snaps zugelassen. Ja, und ich glaube eben, mit diesem Background und diesem Willen sind die Raiders jetzt in so einen Drive reingekommen, dass sie es wirklich allen zeigen wollen. Also don't underestimate them, auch wenn es am Samstag sehr, sehr schwer wird gegen Cincinnati. Ja, und eine weitere Lehre, das ist jetzt allerdings nur so ein bisschen scherzhaft, ein Prosit hier auf die Pittsburgh Steelers, ne, die es nämlich auch geschafft haben. Und ich glaube, das war mega Herzschlagfinale auch für die. Es gab ja die Konstellation, dass die Pittsburgh Steelers in die Playoffs kommen, wenn eins der Teams eben die Chargers oder die Raiders gewinnen. Und nachdem ja am Schluss gar nicht sicher war, ob man es vielleicht die Zeit runterlaufen lässt, glaube ich, gab es einige Leute in Pittsburgh, die die Situation und die Chargers und Raiders in dem Moment gehasst haben. Aber dann waren sie letztlich den Raiders dankbar, dass sie hier dieses Field Goal eben noch gemacht haben. Und nachdem es ja seit Jahrzehnten eine Rivalität gibt, eben mit Pittsburgh und da auch schon legendäre Spiele abgehalten wurden, gab es am Montagnacht eben eine kurzzeitige Versöhnung und die Pittsburgh-Fans waren, glaube ich, noch nie so froh, dass es die Raiders gab wie in diesem Jahr. Und das ist auch mal eine ganz schöne Randanekdote. Genau, Leute, ich sehe auch hier, ich spreche schon wieder ein bisschen zu viel. Ich belasse es jetzt mal bei knapp über einer halben Stunde. Das ist euer Mittwochabend Loco Football Podcast hier gewesen. Danke, dass ihr reingehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Seid dann eben am Freitag auch wieder dabei, wenn es dann eben zur Vorschau geht gegen Cincinnati und wir hoffen, dass die Raiders noch eine Runde weiterkommen. Wenn nicht irgendwie, ihr wisst, ich habe es in der letzten Folge schon angesprochen, sollten die Raiders ausscheiden im Fall der Fälle, dann wird es eine Woche drauf nochmal eine kurze Folge geben und dann sehen wir uns oder hören wir uns erst wieder eben in der Woche vor dem Super Bowl Finale zur Saisonabschlussfolge. Aber ich gehe davon aus, dass die Raiders hier deutlich gute Chancen haben, sodass wir uns vielleicht auch noch eine Woche später nochmal sehen werden. Also Leute, schönen Abend, schlaft gut, wenn ihr morgen erst reinhört, gibt es euch zum Frühstück und bis Freitag, euer SD Loco. Ciao, ciao.